Deuteronomium. Deuteronomium. Muss man langsam aussprechen, irgendwann kann man Deuteronomium sagen. Und wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr auch Deuteronomy aussprechen. Eines der schwierigsten englischen Wörter, die ich kenne, Deuteronomy. Deuteronomium ist nichts anderes als 5. Mose. Die schon ein bisschen länger dabei sind, ihr musstet das ja schon mal wenigstens bei diesen Quizfragen, die ich hatte, mit einschätzen. Lass uns noch ganz kurz die Reihenfolge festlegen. Das erste Buch heißt?
Genesis.
Bleiben wir mal im Deutschen.
Genesis.
Das zweite? Das dritte? Das vierte? Und jetzt das fünfte?
Deuteronomium.
Genau. Deuteronomium. Was das heißt und warum das komische Buch so heißt und warum wir vielleicht lieber doch 5. Mose nehmen, weil das können wir besser aussprechen, kommt alles auf den Folgefolien. Der Kerngedanke im Buch 5. Mose ist, dass das Volk vorbereitet wird für den Einzug in das verheißene Land. Verheißenes Land. Wem wurde es verheißen?
Israel, den Juden, die aus Ägypten herausgeführt wurden.
Vielleicht. Wem wurde es noch verheißen?
Abraham.
Das war wie viele Wochen her? Einige Wochen. Also, Generationen in der Vergangenheit gab es eine Verheißung. Und weil Gott treu ist und seine Versprechen garantiert erfüllt, sind wir jetzt mit einer 40-jährigen Verspätung allerdings kurz davor, dass das auch tatsächlich so wird. Dass das Land, was Abraham schon sah und Gott sagte, dieses Land werde ich deinen Nachfahren geben. Jetzt erfüllt sich es endlich. Abraham lebt nicht mehr. Isaak lebt nicht mehr. Jakob, der dann später Israel heißt, lebt nicht mehr. Der Sohn von Jakob, der Josef, der gewissen Leuten besonders am Herzen liegt, nicht was, lieben, lebt auch nicht mehr. Und zwar so lange nicht mehr, dass der Pharao schon gar nicht mehr von Josef wusste. Und dann sind sie irgendwann aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden, diese Israeliten, und sollten eigentlich relativ zügig mit so einer kleinen Wende über Süd-Südost vorbei am Sinai, sollten sie eigentlich ins verheißene Land durchmarschieren. Und dann passierte das, was wir vorhin im Hebräerbrief gelesen haben. Unglaube resultiert in Ungehorsam. Ungehorsam, Sünde, Sünde, Tod. Eine Generation stirbt. Und die nächste Generation steht jetzt so mehr oder weniger über der Linie ins verheißene Land, kann schon rüber gucken. Und das ist das, was wir in 5. Mose lesen. So viel als kurze geschichtliche Einordnung. Ihr kriegt das gleich nochmal grafisch. Wenn ihr das Skript euch anguckt in der Zeile 8, möchte ich euch einen anderen Ansatz zeigen, wie man den Pentateuch sehen kann. Das müsst ihr nicht auswendig lernen. Aber ich glaube, dass wir vielleicht auch einen anderen Blick auf diese 5 Bücher bekommen, wenn wir das mal so betrachten, wie es hier in den Zeilen 8 bis 12 steht. Genesis berichtet uns vom Ruin des Menschen aufgrund seiner Sünde. In Exodus erfahren wir von Erlösung durch das Blut. Ja? Ich hoffe, ihr assoziiert da etwas. Blut schmieren an die Balken und die Kraft Jahwes. In Levitikus schafft Gott oder Jahwe Gemeinschaft mit sich selbst durch Versöhnung. Denkt an die vielen Opfer. Denkt an die Stiftshütte. In Numeri sehen wir, dass Gottes Wille Richtung angibt. Das ist das verheißene Land. Nehmt es ein. Und in Deuteronomium wird das Ziel vor Augen gemalt. Eine extreme Zusammenfassung, wenn ihr mir die so kurz abgegeben hättet bei euren Hausaufgaben, also die Bibelkunde online mitmachen, hätte es sicherlich Punkteabzug gegeben, aber um das immer wieder kompakter zu machen, immer wieder kompakter, mein Wunsch ist, dass wir immer wieder mit jedem Buch etwas verbinden. Und verbinde bitte nicht beim Buch Jona diesen blöden Wal oder Fisch. Das ist nicht das Thema dieses Buches. Kommen wir zum Namen des Buches. Jetzt probieren wir nochmal diese Technik, ob sie jetzt mitmacht. Jetzt will sie wieder. Also, das Buch heißt im deutschen Protestantismus, also unter den evangelischen, heißt es 5. Mose. Und so können wir es auch gerne weiter nennen. Ich will bloß diesen Namen in euren Kopf, in eure Erinnerung hineintressen. Deswegen werde ich immer wieder Deuteronomium sagen. So wird es auch im Katholizismus genannt. Also, wenn ihr eine katholische Bibel habt, nachschlagen, müsst ihr nach Deuteronomium gucken. Im Englischen Deuteronomy. Und das kommt aus dem Griechischen. Das Alte Testament ist ja mal übersetzt worden von Schriftgelehrten und die haben das ins Griechische übersetzt, vom Hebräischen ins Griechische und haben das Buch dann Deuteronomium genannt. Das kommt aus Deuteronomos. Nomos heißt das Gesetz, Deutero zweites. Damit ist aber nicht gemeint, dass in Deuteronomium ein weiteres Gesetz gegeben wird. Nach dem Motto, wir hatten schon ganz viel Gesetz in 2. Mose und weil das so schön war, kriegen wir noch eins. Sondern es ist mehr im Sinne von Wiederholung des Gesetzes zu verstehen. Das könnt ihr auch in die Zeile 19 in eurem Skript packen. Das zweite Gesetz, das heißt Wiederholung des Gesetzes. In euren Statistiken macht bitte einen Strich. Ansgar hat dran gedacht, zu sagen, was auf die Linie kommt. Das vergesse ich nämlich normalerweise, für die, die zum ersten Mal dabei sind. Also Wiederholung des Gesetzes. Geschrieben von Mose, was uns bei unserem deutschen Titel nicht besonders verwirrt, 5. Mose. Aber das ist ja nicht der biblische Titel des Buches, sondern das ist ja nur bei den deutschen Bibeln. Aber wir haben da schon viel zu gesagt, gerade beim ersten Buch Mose. Immer wieder wurde versucht, gerade seit dem 19. Jahrhundert, das zu zerschießen, dass Mose nicht der Autor sein könne. Aber es bleibt kein Zweifel übrig, dass der Text in den wesentlichen Bestandteilen, die wir vor uns liegen haben, von Mose stammt. Jetzt will ich mal jemanden einbauen, den ich jetzt mit dem roten Punkt anpinge. Klappt nicht, weil er nicht guckt. Warum habe ich gesagt, in den wesentlichen Bestandteilen? Ich wiederhole auch gerne mal den ganzen Satz. Ich habe ihm gesagt, dass kein Zweifel besteht, dass der uns vorliegende Text in den wesentlichen Bestandteilen von Mose stammt. Nehmen wir mal den armen Thorsten aus der Schusslinie für alle die Frage. Ja, bitte.
Weil über seine Beerdigung praktisch berichtet wird, ist es wahrscheinlich, dass er es dann nicht geschrieben hat.
Genau. Ist das schlimm, wenn zum Beispiel Josua, was eine naheliegende Annahme ist, als Nachfolger von Mose, dass er dieses letzte Kapitel geschrieben hat und schreibt, dass Mose beerdigt wird? Nee, das ist nicht schlimm. Das nimmt der Authentizität, der Echtheit, der Zuverlässigkeit dieses Textes überhaupt nichts. Aber bei allen anderen Punkten sind wir sicher, dass Mose es niedergeschrieben hat. Zum letzten Mal, wir verlassen ja langsam den Pentateuch, geschrieben Ende des 15. Jahrhunderts, also 1405. Beim 5. Mose wissen wir, wann es geendet ist, weil es mit dem Tod endet. Also bis 1405 ist das Ganze geschrieben worden. Das Buch sagt, ich bin jetzt in Zeile 38. Ach nein, halt, ihr wollt noch was haben auf Zeile 35. Es wird der Tod, das Begräbnis durch Gott an einem unbekannten Ort beschrieben. Ihr könnt also in Zeile 35 schreiben, das Begräbnis. Was ist das Besondere an diesem Begräbnis? Für die, die es schon mal gelesen haben. Ein normales Begräbnis, so wie ich vermutlich beerdigt werde. Man kennt sein Grab nicht oder man hat es dann auch nicht gefunden. Warum nicht? Ich sag mal, irgendeiner wird ihn doch eingebuddelt haben, der wird doch wohl wissen, wo es ist.
Gott weiß es auch.
Gott weiß es auch? Und davor den habe ich nicht verstanden, akustisch.
Nein, du sagst es ja, irgendeiner muss es ja wissen. Ja, richtig. Gott weiß es ja auch.
Okay.
Er hat ihn ja begraben.
Das war das, was uns der Thorsten an Informationen mitgeben wollte. Gott war es, der ihn begraben hat. Und das ist schon etwas Außergewöhnliches, denn das wird bei meiner Beerdigung mit aller Wahrscheinlichkeit nicht der Fall sein. Und ich finde das persönlich auch toll. Also ich bin Fan von Mose, aus mehrerlei Hinsicht. Ich weiß, was in 4. Mose 13, ich weiß, was in 4. Mose 20 passiert ist. Aber ich bewundere den Mann schon. Und ich glaube, ich habe diese Stärke nicht, die er an den Tag gelegt hat. Kann ich mich rausreden, ich habe auch nicht 80 Jahre Training genossen vorher. Vermutlich werde ich innerhalb des Trainings schon sterben, aber das ist ein toller Mann. Und ich glaube, dass Gott Mose auch dadurch adelt, dass er ihn persönlich beerdigt. Gibt es noch irgendjemanden, von dem wir in der Bibel lesen, dass er von Gott persönlich beerdigt wurde? Nein, ihr habt keine Wissenslücke. Es gibt keinen. Ja, wir haben da vielleicht noch eine Entrückung, aber so richtig mit Loch, Mensch rein, Loch zu, das haben wir nur bei ihm. Ich glaube, es ist einfach eine Adelung oder ein Herausheben für ihn. Hesekiel wurde in Chaldea von Gott berufen zum Propheten. Warum wird der nicht von Gott begraben? Also ich glaube, dass es einen Haufen vorbildlicher Männer in der Bibel gibt. Bloß bei Mose sehen wir diese eine persönliche Adelung. Warum Gott das so macht, da sage ich immer, so ist Gott. Der behandelt nicht alle gleich. Er hat Hesekiel nicht mit einem solchen Begräbnis geehrt. Im Gegenteil, Mose ist eine interessante Person. An dieser Stelle, wenn ihr jetzt nach vorne guckt, geschehen die Ereignisse aus 1. Mose. Abraham kommt zwar nicht von da, sondern eher hier aus der Theologie-Ecke im Bücherregal, aber er kommt dann irgendwann hier durch und sieht dieses Land. 2. Mose, den Exodus haben wir vor Augen, dass die Israeliten oder Hebräer, wie sie auch genannt werden, aus dem Land Goschen auf einem nicht ganz klaren Weg für uns hier unten in die Wüste Sin kommen, in die Wüste Sinai und dort die 10 Gebote unter anderem erhalten. 3. Mose, findet gar keine Bewegung im Volk statt. Sie bleiben am Berg Sinai. 4. Mose, was ihr jetzt zum Teil gelesen habt, geht es wieder los, was Bewegung anbetrifft. Eigentlich wollte man nach Kadesh Barnea, beziehungsweise da ist man auch angekommen. Von dort hat man dann das verheißene Land, was sich hier oben an der Decke befindet, erkundet, hat Angst bekommen, weil man keinen Glauben und Vertrauen auf Jahwe hat. Und daraufhin begann die 40 Jahre Wüstenwanderung, bis wir am Ende dort oben dann ankommen. Ganz dort oben finden die Ereignisse von Deuteronomium statt. Da ist nicht viel Bewegung drin, da ist nicht viel Action. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Sachen, die da passieren. Das meiste sind Reden. Was, und das ist nur eine Wiederholungsfrage, die müsst ihr alle beantworten können. Also wenn ihr denkt, warum stellt er so einfache Fragen, so bin ich gebaut. Die Leute, die dort oben jetzt stehen, was unterscheidet sie von den Leuten, die hier unten waren? Judith?
Die nächste Generation.
Die nächste Generation.
Die Generation, die aus Ägypten rausgegangen sind, sind wieder gestorben. Und das ist die nachfolgende Generation. Und das ist ja nun eine ganze Zeitstrecke hinter ihnen und die haben wir gar nicht mitbekommen, was wir in den ersten Büchern so gelesen
haben. Die haben das nicht mitbekommen, zumindest nicht in einem aufnahmefähigen Alter. Wie alt ist der Älteste, der da oben steht? Jetzt, wenn man von unseren Helden mal absieht, also von Aaron, von Mose, von Kaleb. Wie alt sind die höchstens? Da müsst ihr jetzt rechnen. 2 Informationen zusammenpacken. Norm, probier dich.
50, oder?
Wie bitte?
59.
Warum 59?
Weil jeder, der älter als 20 war, sterben musste innerhalb dieser Wüste.
20?
Ja, ich glaube 20.
Ja, wow. Such mal für mich irgendwann die Stelle raus, weil ich hätte 30 gedacht. Aber das kann auch falsch abgespeichert bei mir sein. Okay, wunderbar. Also nur nochmal für mich nachher, damit ich das hier updaten kann. Ich hatte noch die Version 01 im Kopf. Okay, also 20. Alle, die älter waren als 20, hatten sich also eigentlich hier bei Kadesh Barnea versündigt, mussten sterben. 40 Jahre sind ins Land gegangen. Also machen wir ein bisschen einfacher, ja, für Ansgar. 60 ist der Älteste. Und diese Generation, Zeile 60 auf Seite 3, dem gegenüber muss das Gesetz wiederholt werden. Die Wiederholung der Gesetze ist erforderlich. Und hier macht es Mose anders, als es in 2. Mose war. Er predigt nämlich eher diese Gesetze. Wenn ihr euch eine Sache merkt, hier, merkt euch bitte, dass das eine predigende Wiederholung der Gesetze ist. Wenn ihr das im Hinterkopf habt, dann merkt ihr, dass dieses direkte Vergleichen von 2. Mose 20 und 5. Mose 5, um mal die 10 Gebotestellen rauszugreifen, dass das nicht immer klappt. Das ist nicht wortwörtlich genau das Gleiche. Und die Antwort, die man erstmal pauschal geben kann, er will auch nicht einfach nur wiederholen, was da steht. Denn in Schriftform lag das ja vor. Diese Generation dort oben hatte ja 2. Mose. Also das Lesen, das hätten sie alle gekonnt. Was Paulus soll ich schon sagen, was Mose jetzt macht, ist, dass er das, was in Schriftform vorliegt, nochmal predigt. Und das ist für mich New Testament Life. Ja, ihr habt alle eure Bibeln. Keine neuen Zusatzinformationen. Aber wir müssen es predigen, damit es vielleicht eher gehört wird oder damit die Leute gezwungen sind, sich damit auseinanderzusetzen. Wie auch immer, in so einer ähnlichen Situation sind sie. Die Fakten hatten sie eigentlich, aber jetzt will Mose, bevor sie ins verheißene Land ziehen, nochmal etwas machen. Er wiederholt das Gesetz. Aber was macht Gott eigentlich mit diesem Volk? Versuchen wir das mal rauszukitzeln. Mose wiederholt das Gesetz, aber was macht Gott an der Stelle eigentlich? Keine Idee? Was hat er denn am Sinai gemacht? Hat einen Bund geschlossen mit dem Volk. Und zu einem Bund, wir nennen das heute Vertrag, das ist ein irreführendes Wort, aber ich benutze es trotzdem kurz mal. Zu einem Vertrag gehören was?
Gesetz.
2 Beteiligte? Gesetze, wie würden wir es nennen? Bedingungen.
Bedingungen.
Ja, das Kleingedruckte. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen oder wie auch immer das heißt. Und im Grunde genommen geht es am 2. Mose 20 nicht darum, dass Ordnung gegeben werden. Ja, das passiert. Und ich hatte auch in meinem Vortrag zu Exodus einiges gesagt, warum das passieren muss. Aber der eigentliche Punkt ist, dass Gott sagt, ich bin euer Herr und ich möchte, dass ihr in einen Bund mit mir eintretet. Ich gebe die Regeln vor. Es ist nicht ein Vertrag, wie wir das heute machen. Ja? Zwei Gleichgesinnte oder zwei auf Augenhöhe schließen einen Vertrag. So ist es nicht. Gott ist der Besieger, der Gewinner. Und er bietet dem Besiegten einen Bund an, einen Pakt. Und zu diesem Bund gehören die Gesetze als Bedingung. Und haben die damaligen Israeliten diesen Bund erfüllt? Nö. Und jetzt will Gott den Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, fortsetzen. Und sagt zu der neuen Generation, 59 Jahre an, Alter, okay Leute, hier ist wieder der Bund. Und deswegen schickt er Mose, 5. Mose 1, Vers 5. Jenseits des Jordan im Land Moab fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen. Da habt ihr dieses nochmal drin. Ja, es ist mehr eine Predigt, es ist mehr eine Erklärung von dem, was da passiert. Und später heißt es, dies ist der Bund, den ich mit euch schließe. Auf das Thema Bund komme ich nachher nochmal zu sprechen, dann habt ihr auch die Bibelstelle. Also, ich versuche euch in diese Situation mit hineinzunehmen. A, es ist eine neue Generation. B, sie haben zwar das Gesetz, aber irgendjemand soll es ihnen nochmal in die Gehirnrinde hineinkritzeln. Durch Predigt, intensive Predigt. Ein Monat komplette Predigt über 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose. Und dann steht aber wieder Gott, der sagt, okay, werdet ihr auch in Unglauben handeln? Und ungehorsam sein oder werdet ihr in den Bund eintreten, den ich mit euren Vätern schon geschlossen habe? Seid ihr bereit oder nicht? Jede Generation hat die Chance, bei Gott neu einzusteigen. Egal, was die Väter gemacht haben, und ich rede jetzt auf Gemeindeebene, egal, was vielleicht eine Vorgeneration an Leitern gemacht hat in einer Gemeinde, jede Generation steht selbst vor Gott und sagt, okay, unsere Väter haben gesündigt oder unsere Väter haben so treu gelebt, aber ich will mit dir auch in diesen Bund eintreten. Die letzte Zeile auf Seite 3 sagt, 5. Buch Mose ist ein Buch des Übergangs auf 4 Arten. Erstens haben wir, das haben wir eben mehrfach betont, einen Übergang einer neuen Generation. Mit Ausnahme von Kaleb und Josua und Mose war die Generation, die Ägypten verlassen hatte und am Sinai gezählt wurde, verstorben. Eine neue Generation war herangewachsen. Im Buch Numeri erfahren wir, dass dies aus Unglauben und daraus resultierendem Ungehorsam geschehen musste. Zeile 72 Unglauben, Zeile 73 Ungehorsam. Für das Volk heißt es endlich neue Besitztümer. Es ist also auch ein Übergang. Sie werden nicht mehr in der Wüste sein, sondern im Land Kanaan wohnen. Es ist für sie auch ein Übergang, eine neue Lebensart. Für euch mag das selbstverständlich sein, für das Volk ist das bedeutend. Sie haben jahrzehntelang in Zelten gewohnt und werden jetzt sesshaft werden. Nicht sofort, aber das ist das, was als nächstes ansteht. Kein Nomadentum mehr, keine Wüstendiät, sondern sie werden in dem Land wohnen, in dem Milch und Honig überfließen. Trauben, solche Dinger. Ja, erinnert euch vielleicht an die Fotos, die ich, an meinen Videoclip, ja. Nein, also an die Zeichnung, die ich euch gezeigt hatte, als die Kundschafter aus dem verheißenen Land zurückkommen, wieder die Botschafter diese großen Trauben schleppen und sagen, wow. Und da fließt einem eigentlich das Wasser im Mund zusammen und genau da wollen sie hingehen. Also es wird ein Übergang in eine neue Lebensart werden. Und jetzt kommt ein Punkt. Da schließe ich eine Wette auf, das ist keinem von euch aufgefallen und ich gebe zu, ich habe es auch erst durch einen anderen Autor kennengelernt. Gott offenbart sich in 5. Mose auf eine Art und Weise, wie er sich bisher noch nicht geoffenbart hat. Es ist also auch ein Übergang in eine neue Offenbarung von Gott. Bevor ich die Lösung gebe, die jetzt schon alle gelesen haben. Wir reden davon, dass Gott sich in der Bibel fortschreitend offenbart. Dass er nicht in 1. Mose 1 seine komplette Biografie gibt und sein Curriculum vitae, sein Lebenslauf, wie man das heutzutage bei Bewerbungen macht, sondern Gott gibt immer wieder bestimmte Informationen von sich. Das heißt nicht, dass Gott sich ändert, er gibt nur nicht so viel Preis von sich. Das ist nicht so besonders verwunderlich. Ich sag mal, wenn Junge und Mädchen sich kennenlernen oder junger Mann und junge Frau sich kennenlernen, packen die auch nicht am Anfang alles auf den Tisch, sondern je näher man sich kennenlernt, je mehr man Vertrauen gewinnt, je mehr man auch aufeinander sich zuentwickelt, desto mehr gibt man auch Preis von sich. Und nach 25 Jahren Ehe sagt man, ach, sehr interessant. Also ich rede da als völlig Unbeleckter, weil ich bin noch nicht 25 Jahre verheiratet, sind erst 20 Jahre. Zeile 80. In den ersten vier Büchern wird nicht von der Liebe Gottes gesprochen. Schlagt eine Konkordanz auf oder benutzt eure Computerkonkordanz und gebt mal das Wort Liebe ein. Guckt euch die Stellen an, so irre viele sind es nicht. Es hat nie was mit Liebe Gottes zu tun. Dass Gott ein liebender Gott ist, das lesen wir immer hinein, weil wir mehr als 1. Mose bis 4. Mose kennen. Aber in diesem Sinne ist Gott, hat sich nie artikuliert. Natürlich war er ein Gott der Liebe und wir können an vielen Punkten seine Liebe erkennen. Aber dass er ausdrücklich sagt, ich bin ein Gott, der dich liebt. Das, was die Frauen von ihren Männern immer wieder mal hören, wo Mensch, sag doch einfach mal, dass du mich liebst. Das ist alles relativ. Okay. Und weil er deine Vorfahren geliebt und ihre Nachkommen erwählt hat, 37 in Kapitel 4, und weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat, Kapitel 7, Vers 8, oder doch Jahwe, dein Gott, wollte nicht auf Bileam hören und verwandelte den Fluch in Segen für dich, denn er hatte dich lieb, Kapitel 23, Vers 6. Einfach nur ein paar Beispiele. Das heißt, Israel, das über seinen Gott nachdenkt, erfährt jetzt eine neue Eigenschaft Gottes, Gottes Liebe. Und das Buch ist für mich, das nur noch mal als Zusammenfassung aus dem gesamten Abschnitt, was ist der Inhalt des Buches. Deuteronomium ist das 5. Geschichtsbuch des Alten Testamentes. Spannenderweise beginnt auch das Neue Testament mit 5 Geschichtsbüchern, nämlich Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und die Apostelgeschichte. 5. Mose beschreibt gewissermaßen eine Art zweite Chance für die Israeliten. Die erste Chance wurde vergeigt, hier gibt es eine zweite Chance. Und im gewissen Sinne, boah, das heißt nicht viel, das ist bloß statistisches Interesse, im gewissen Sinne ist auch die Apostelgeschichte eine zweite Chance für die Juden. Die erste haben sie vergeigt, indem sie ihren Messias gekreuzigt haben oder kreuzigen ließen. Aber wen wird zuerst das Evangelium gepredigt? Den Juden. Das heißt, auch dort haben wir eine zweite Chance. Unser Gott ist, und das ist für mich damit die Eigenschaft Gottes, die ich hier toll finde, ein vergebender Gott, ein Gott, der immer wieder versucht, einen neuen Anfang zu starten. Kommen wir zur Gliederung, Seite 4, Kapitel 4. Da haben wir einen kurzen Prolog, also eine kurze Einleitung. Und danach ist die erste große Ansprache. Wenn ihr andere Kommentare lest, werdet ihr sehen, dass es andere Aufgliederungen gibt. Das ist immer das Problem, weil es nicht immer klar drin steht. Und Mose beendete seine erste Rede und fing seine zweite Rede an. Ich habe es gegliedert, wie es hier steht, dass es im Grunde genommen 3 große Redeblöcke gibt. Mose berichtet von den Taten, die Gott seit dem Sinai-Bund bis zu diesem Zeitpunkt in Moab für Israel bewirkte. Mose wollte damit das Wesen Gottes als Erretter und Beschützer vor Augen führen, um Israel dazu zu motivieren, den Bund zu halten. In der zweiten Rede werden die Gesetze des Bundes, wie sie ursprünglich in 2. Mose zu finden sind, neu formuliert. Unterschiede zu den Texten aus 2. Mose versucht man damit zu erklären, dass Mose die Gebote hier predigend vorlegt. Die genaue Form lag ja bereits schriftlich vor. Den Prolog hatte ich euch schon vorgelesen. Es handelt sich daher beim Deuteronomium nicht um ein weiteres Gesetz, sondern um die Predigt des dem Volk bereits vorliegenden Gesetzes vom Sinai. Also, wieder abstrahieren, abstrahieren, abstrahieren. Ihr merkt, wenn ihr Bibelkunde online macht, es geht immer wieder um Zusammenfassen. Aus vielen Informationen das Ganze so zusammendampfen, dass es irgendwann wehtut. Erste große Rede, was hat Gott in der Geschichte gemacht? Zweite große Rede, wie sehen die Bedingungen für den Bund aus? Und drittens, na, das kommt jetzt im Skript, Zeile 105, die dritte Ansprache ist Moses Abschiedsrede an das Volk. Mose beginnt mit Ausführungen über Fluch und Segen, die Folge dessen sind, wie Israel mit dem Bund umgeht. Und er fährt fort, indem er das Volk dazu einlädt, dem Bund in Zukunft treu zu bleiben. Und schließlich führt er noch formell Josua als seinen Nachfolger ein. Bestimmt wurde er schon in Numeri zum Nachfolger, aber hier findet jetzt die offizielle Einführung statt. Und dann gibt es noch drei Anhänge, nämlich einmal ein Lied Moses, den Segen Moses und den Bericht über Moses Tod und Begräbnis durch Gottes eigene Hand. Meine Aufgabe ist, euch zum Lesen von 5. Mose zu motivieren. Ich habe dieses Ziel noch nicht aufgegeben und ich bin auch noch nicht ganz fertig. Wenn man in die Details guckt, wenn man diese Verse liest, wenn man ein Kapitel geschafft hat und sagt, gut, jetzt sind noch 33 Kapitel vor mir. Wenn man die Hälfte geschafft hat und sagt, wunderbar, jetzt habe ich noch weitere 17 Kapitel vor mir, dann entsteht irgendwann so ein Ermüdungseffekt. Nehmt solche Strukturen immer wieder, sagt, wo bin ich eigentlich, wo bin ich? Aha, erster Block, was hat Gott in der Geschichte gemacht? Aha, zweiter Block, so sehen die Bedingungen für den Bund aus, den Gott noch einmal offeriert. Dritter Block, Mose verabschiedet sich. Lasst euch das mal ein bisschen ans Herz gehen. Mose ist mit diesem halsstarrigen und widerspenstigen Volk fast 40 Jahre durch die Wüste gelatscht. Und jeder, der irgendwie die Klappe aufgekriegt hat, hat gegen ihn gemurrt. Etwas übertrieben, aber nur etwas übertrieben. Jeder fand irgendeinen Grund, warum er es besser machen könnte als dieser komische Mose. Die Fleischtöpfe in Ägypten sind das leuchtende Foto aus dem Urlaubsprospekt, wo sich jeder Israelit hingewünscht hat. Dabei wurden dort die eigenen Kinder umgebracht. Und all diese Kritik musste Mose immer wieder erfahren. Und er hat durchgehalten. Sie haben gegen ihn gemurrt. Sie haben schon mal die dicken Klopper vom Boden aufgehoben, um ihn und seinen Bruder zu steinigen. Und er dreht um, geht in das Zelt, der begegnet und betet und betet und betet. Für dieses Volk. Gott sagt, okay, ich mache den Deckel drauf, ist aus. Mose geht auf den Test ein und sagt, nee, das machst du nicht, bitte. Dann werden die Ägypter sagen, wunderbar, er hat es geschafft, sie aus dem Land rauszukriegen, aber er hat es nicht geschafft, sie bei sich zu halten. Sie ringen um die Ehre Gottes. Und dieser Mose, der 40 Jahre eine solche Situation ausgehalten hat, weiß, dass er nicht mit in das verheißene Land gehen wird. Es wäre so, als wenn, wir machen bald eine Gemeindefreizeit von unserer Gemeinde, wenn Stefan, der das, also Walli, der organisiert sehr vieles, wird sich irre viele Stunden reinkloppen, vermutlich 27 Stunden pro Tag, um das alles schön zu machen. Und wenn er dann am Parkplatz stünde, wenn wir alle gemeinsam losfuhren, und wenn er sagt, ich würde gern euch noch was mitgeben, und jeder weiß, er kann nicht mitkommen, dann würde man doch vielleicht etwas intensiver zuhören, oder? Wenn man merkt, Mensch, der hat so viel Energie reingesteckt, aber er darf selbst nicht. Er würde gern, aber er darf nicht. Und genau in diesem, er würde gern, aber er darf nicht, Position ist Mose. Was sagt ihr denn? Wasch bitte noch meine Socken. Und was Banales? Oder sagt man am Ende nicht etwas Wichtiges? Etwas, wo man sagt, Leute, ich habe jetzt noch so und so viele Minuten zum Reden. Das, das und das ist mir wichtig. Bitte lest so diesen Abschnitt ab 27. Fragen bisher?
Wie haben die denn alle gehört? Es waren da so viele und nur einer redet.
Okay, also die Frage ist eigentlich gewesen, wie schafft es ein Mensch, zu einer von dir nicht genauer benannten Zahl von Menschen zu reden? Wie viele Menschen sind da?
2 Millionen waren es.
Genau, reden wir jetzt mal ganz grob, 2 Millionen Menschen. Berlin, 3,2 Millionen Einwohner, glaube ich. Ich bin da nicht ganz so online, aber sagen wir mal, fast Berlin. Wie kann Herr Wowereit zu ganz Berlin reden, ohne, wie heißt unser Sender, RBB, Radio Berlin Brandenburg, ohne Lautsprecheranlage? Wie schafft das ein Mose?
Zeigt es schon, denn er ist in einem Kessel. Und wenn man zum Beispiel eine Zahl hineinruft, kommt ja ein Echo zurück. Und insofern ist der Ton schon relativ weit zu hören. Also das Bild zeigt schon ganz gut. Akustisch könnte es gehen. Das ist eine große, große Menge an Stimme.
Mose hatte ja aus jedem Stamm, oder es waren ja aus jedem Stamm Verantwortliche ausgewählt worden, die die einzelnen Stämme vertreten sollten. Und ich vermute, dass er diesen Fürsten das weitergesagt hat und die das dem Volk dann weiter berichten konnten oder mussten.
Luki, einmal nach hinten bitte geben. Danke.
Ja, genau, das war auch meine Vermutung. Also ich denke schon zum Teil, wie auch die Griechen zum Beispiel, dass die natürliche Gegebenheiten ausgenutzt haben oder irgendwas gebaut haben, dass die Leute es besser gehört haben. Es gab da schon viele Methoden, aber ich würde es genauso sagen, dass diese Stellvertreter sozusagen das nochmal an weitere Volksgruppen mitgeteilt haben.
Okay. ich denke, wir brauchen uns gar nicht für das eine oder das andere entscheiden, sondern dass tatsächlich vieles kam. Ja, wenn sie in der Wüstenwanderung keine Höhle oder so einen Berg hatten, von dem aus das laufen konnte, hat man es über die Stammesfürsten gemacht, die dann wieder Unterfürsten hatten. Wir sehen das auch bei Jesus, dass er sich einfach auf ein Boot geschnappt hat und ein bisschen rausgefahren ist aufs Wasser, um dann vom Wasser aus ans Ufer zu sprechen und damit einfach ein Mikrofon der Natur benutzt hat. Ja, oder wie hier, wenn so ein Felsvorsprung vorhanden war, dann kann man schon eine ganze Menge machen. Aber andersrum geschlussfolgert, die Botschaft ist immer beim ganzen Volk angekommen, weil es hat nie einer gesagt, ey, damals war ich krank in der Schule oder die Akustik war so schlecht, sondern das Volk kannte das Gesetz. Und ob sie es nun direkt von Mose gehört haben oder ob Mose es wieder über Zwischenstufen weitergegeben hat, die Botschaft ist beim Volk angekommen. Seite 5, Psalm 116. In der ersten Rede führt Mose dem Volk vor Augen, was die Früchte ihres Verhaltens waren. Es gab Wohltaten, wenn sie den Bund halten, aber auch Strafe, wenn sie nicht gehorchten. Mose führt noch einmal die wichtige Rebellion bei Kadesh Barnea vor Augen. Hebräer 3,19, haben wir heute Morgen gelesen, beschreibt die Ursache. Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. In das verheißene Land nicht hineingehen konnten. Und nochmal, wegen des Unglaubens. Die Argumente, die die Botschafter brachten, waren sogenannte Sachargumente. Die sind größer, wir waren in ihren Augen wie Ameisen oder Heuschrecken. Wir werden das nicht schaffen. Das waren sogenannte Sachargumente. Und Kaleb hat gesagt, doch, wir werden sie sicher besiegen. Klammer auf, weil Gott bei uns ist. Hat es damals rausgezeichnet, ich hoffe, es steht auch im Skript drin, dass dieser Unglaube sich nie dargestellt hat, nö, ich glaube Gott nicht. Nö, ich vertraue Gott nicht. So sind sie nicht gekommen. Und so kommt auch heute keiner in der Gemeindestunde und sagt, nee, ich glaube nicht, dass Gott das kann. Nee, also ich glaube nicht, da habe ich kein Vertrauen. So kommt keiner, sonst kommen immer Sachargumente. Und das macht die Sache so kribbelig. Aber auch der Hebräerbriefschreiber macht ganz klar, es waren nicht die Sachargumente, es war nicht die miserable militärische Ausstattung, die damals dazu führte, dass sie Kanaan nicht einnehmen konnten, sondern es war der Unglaube. Zeile 121, zu allen Zeiten gilt deshalb der Ruf, fürchte dich nicht, glaube nur und dir geschehe nach deinem Glauben. Die Sendung der Kundschafter war ein großer Fehler gewesen, oder? Wozu Kundschafter senden, wenn man das Land garantiert einnimmt? Wer ist denn verantwortlich für die Aussendung gewesen? Also jetzt mal, vielleicht lest ihr noch nicht weiter, wenn das klappt. Wer kam eigentlich auf diese komische Idee, Kundschafter auszusenden? Hätte man die nicht geschickt, diese ungläubige Truppe, also 10, 12 waren ungläubig, dann wäre das ganze Fiasko doch nicht gewesen, oder? Dann wäre Israel ein bisschen treu ringelatscht. Oh, bist du groß, bumm, oh, ich habe dich trotzdem besiegt. Wer kam auf die Idee? Was meint ihr? Gott. Luki. Okay, sind wir uns ja einig, können wir weitermachen? Das war ein Witz. Mose kam auf die Idee. Jetzt bin ich gespannt, wie du noch hast. Also wie viele Listen waren es nicht? Also war es Gottes Idee. Fortschreitende Offenbarung. 4. Mose 13, 17 heißt es, und also ich bin jetzt in Zeile 126, und Mose sandte sie, das Land Kanaan auszukundschaften. Schuldfrage geklärt. Mose hat einen militärischen Fehler gemacht. 4. Mose 13, 1, da heißt es, und der Herr oder und Jahwe redete zu Mose und sprach, sende dir Männer aus. Also haben wir schon mal die Truppe im Boot. Erst in 5. Mose, und deswegen steht das auch jetzt erst im Skript, erst in 5. Mose erfahren wir noch mehr. 1, Vers 22, da heißt es nämlich, da tratet ihr, also das Volk, zu mir und sagtet, lasst uns Männer vor uns hersenden, dass sie das Land für uns erkunden. Na, wir warten nur. Das ist ein sogenannter scheinbarer Widerspruch, der gar nicht so widersprechend ist. Das, was in 5. Mose 1 berichtet wird, das stand, war zuerst. Das Volk will Kundschafter. Was hat Mose gemacht, wenn er Probleme hatte? Gerade mit dem Unglauben des Volkes. Er geht in die Hütte, in die Stiftshütte, ins Zelt der Begegnung, fragt Gott, was soll ich tun? Gott hat daraufhin, 4. Mose 13, 1, dem Ansinnen zugestimmt und Mose hat dann als Leiter, als Führer des Teams, die Kundschafter ausgesandt. Aber weder Mose noch Gott ist das ursprünglich anzulasten. Mose erinnert nun die neue Generation daran. Schließlich sind sie gewissermaßen in derselben Situation wie ihre Väter. Sie stehen am Eingang des verheißenen Landes, deren Bewohner immer noch gefährliche Gegner sind. Die sind nicht geschrumpft in den letzten 40 Jahren. Und es stellt sich die Frage, gehorchen sie im Glauben oder führt ihr Unglaube sie erneut zu Ungehorsam? Der Schreiber des Hebräerbriefes zieht daraus, wie auch heute noch aktuelle Mahnung, achtet also darauf, liebe Geschwister, dass keiner von euch durch inneren Widerspruch dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Hebräer 3, 12. Seite 6. Die zweite Rede. Ein Bund soll geschlossen werden. Gott will einen Bund mit Israel schließen. Zeile 146, Bund. Deshalb leitete der Abschnitt ein, und dies ist das Gesetz, das Mose den Söhnen Israel vorlegte. Kapitel 4, Vers 44. Das folgende Recht sollte in Zukunft gelten. Es ist der Inhalt des Bundes. Jahwe, unser Gott, hat am Horeb, das ist der Berg Sinai, nichts anderes, ist genau der gleiche Berg, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. Nicht mit unseren Vätern hat der Herr diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier alle am Leben sind. Es ist aber inhaltlich derselbe Bund wie der am Sinai. Und ich werde mich der Diskussion nicht anschließen, ob es jetzt ein neuer Bund ist oder ob es der alte Bund ist. Wenn ihr die Fußnote lest, merkt ihr, dass man da viele Bücher drüber schreiben kann. Diese Rede hat zwei Teile. Der erste Teil bildet eher einen allgemein gehaltenen Abschnitt mit Auszügen aus dem Gesetz des Bundes. Und darauf folgt dann die spezielle Anwendung dieses Gesetzes auf das künftige Leben Israels als Volk. Der Versuch, die 10 Gebote auch nochmal in 5. Mose wiederzufinden, diese Folie habt ihr bei euch als Folie 3 auf Seite 6. Die Kapitel 12 bis 26 versuchen jetzt eine praktische Anwendung dieser Gesetze darzustellen. Versucht das beim Lesen einfach im Hinterkopf zu haben. Insbesondere wird gezeigt, wie dieses Gesetz in einer neuen Situation, nämlich dem Wohnen im Land Kanaan, angewandt werden soll. Gesetze, die den Kult im Gottesdienst betreffen, sind mit anderen Gesetzen vermischt, die das gesellschaftliche Zusammenleben regeln. Diejenigen, die im verheißenen Land leben, müssen Gott in allen Bereichen des Lebens gehorchen. Die Treue gegenüber einem Bund beinhaltet nicht nur, und den Satz lasst euch bitte auf der Zunge zu gehen, die Treue gegenüber einem Bund mit Gott beinhaltet nicht nur das abstrakte Einhalten religiöser Anweisungen, sondern auch den konkreten Gehorsam im Alltag. Der Sonntag ist der Tag des Herrn und die anderen 6 Tage gehören mir. Es wäre so schön, wenn das nur ein Witz wäre. Anwesende natürlich ausgeschlossen, aber tatsächlich ist es häufig so. Am Sonntag lebt man ein Leben, oder zumindest Sonntagvormittag, man muss ja seine Zeit gut einteilen. Am Sonntagvormittag lebt man ein Leben, was so ein bisschen christlich, gemeindlich, heilig ist. Und irgendwie spätestens Montag um 8 Uhr in der Firma, im Büro, am Arbeitsplatz, im morgendlichen Zoff mit den eigenen Kindern, ist da irgendwie eine andere Tagesordnung da. Und das will Gott nicht, Gott will uns ganz. Da ist er ziemlich egoistisch und das darf er auch. Deswegen hier in 5. Mose ab Kapitel 12 der Versuch, die Gebote in den Alltag der Israeliten herunterzubrechen. Die dritte Rede, Zeile 170. Es wird ein Fest beschrieben und es findet der offizielle Führungswechsel von Mose zu Josua statt. Was hier einfach wichtig ist, dass es öffentlich vor dem Volk nochmal geschieht. Jeder kann es sehen. Später erscheint er mit Josua vor der Stiftshütte, sodass das Volk Zeuge der Amtsübergabe ist. Und mit der Stiftshütte wird dann auch klar, dass nicht Mose einfach mal die Autorität an irgendjemanden weitergibt, der ihm passt, sondern dass der Herr selbst ist. Zeile 180. Das Buch, das wir jetzt betrachten wollen, also wir jetzt schon seit einer Stunde betrachten und ihr hoffentlich dann lest, hat ebenso seine Eigenart wie die vorausgehenden Teile des Pentateuchs. Sein Titel Deuteronomium könnte zu der Annahme führen, es sei einfach eine Wiederholung dessen, was wir bereits in den ersten 4 Büchern Mose gefunden haben. Also brauchen wir es nicht lesen, oder? Aber im Wort Gottes gibt es keine bloßen Wiederholungen. Gott tut nicht zweimal dasselbe, weder in seinem Worte noch in der Schöpfung. Überall, wo wir den Spuren des Wirkens Gottes nachgehen, finden wir eine göttliche Fülle, Abwechslung und einen bestimmten Plan. Und jetzt kommt der Satz, den ich am liebsten rot gedruckt hätte, aber da ihr nur Schwarz-Weiß-Ausgaben kriegt, bringt das nichts. Welch eine armselige Vorstellung von göttlicher Inspiration hat doch derjenige, der glaubt, das fünfte Buch Mose sei nur eine Wiederholung des zweiten, dritten und vierten Buches. Wenn wir von einer menschlichen Arbeit etwas derartiges nicht erwarten, wie viel weniger von der vollkommenen Offenbarung, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Nein, in dem ganzen Buch gibt es nicht einen Satz zu viel, nicht einen Ausspruch, der ohne Bedeutung wäre. Wer das nicht erkennt, hat die Tragweite des Wortes, alle Schrift ist von Gott eingegeben, 2. Timotheus 3,16 ist das, noch nicht erfasst. Das Volk des Herrn muss festgewurzelt sein in der Wahrheit von der göttlichen Eingebung der ganzen Heiligen Schrift. Die Entschiedenheit in Bezug auf diesen wichtigen Punkt hat in der bekennenden Christenheit in erschreckender Weise abgenommen. Ich weiß nicht genau, wann McIntosh gelebt hat, aber das ist viele Jahrzehnte her, dass er das gesagt hat. Und leider hat sich der Trend nicht gekehrt. Viele halten es für wissenschaftlich scheinbare Fehler im Wort Gottes aufzuspüren. Der Mensch maßt sich an, die Bibel zu kritisieren wie eine Zusammenstellung menschlicher Gedanken. Er meint, entscheiden zu können, was wirklich Gottes Wort ist und was nicht. In Wahrheit stellt sich damit der Mensch über Gott. Mein Punkt ist, also Ansgars Punkt ist, auch wenn du beim Lesen von 5. Mose den Eindruck erhältst, dass du doch alles schon aus den ersten Büchern, also aus den Büchern 1. bis 4. Mose kennst, lies dennoch aufmerksam. Ich bin überzeugt, dass Gott sich dabei etwas richtig Wichtiges dachte, als er nicht nur einfach einen Satz schrieb und Mose berichtete von früher, sondern uns nochmal mit hineinnimmt. Diese wunderbare Arbeit kann, darf und will ich euch nicht abnehmen, aber ich ermutige euch. Ob ihr die Hausaufgaben macht, in Bibelkunde online Überschriften abgebt und Zusammenfassungen schreibt, ist eine Sache, aber lest es. Ich bin fest davon überzeugt, dass euch das in eurer Beziehung mit Gott voranbringt. Nicht diese Folien hier oder irgendwelche Skripte. Zwei kleine Aspekte. Einmal noch Christus. Ihr erinnert euch also vielleicht beim letzten Mal darauf hinwies, dass Jesus nach seiner Auferstehung ein paar Jüngern begegnet, die eigentlich auf dem Weg nach Hause waren. So ein bisschen ratlos, auweia, was wird jetzt? Und er diesen Jüngern begegnet und sie ihn nicht erkennen, weil irgendwie ihnen die Augen gehalten sind. Und dann Jesus ihnen entgegentritt und von Mose angefangen erklärt, was in den Schriften über ihn geschrieben steht. Das heißt, Jesus hat eine Bibelstunde gehalten. Schnappen wir uns mal die komplette Tora. Also mindestens die. Ich nehme an, er hat auch die Propheten durchgearbeitet. Also nehmen wir mal das komplette Alte Testament. Und ich sage euch, wo überall ich schon drin stehe, auch wenn nirgendwo Jesus Christus steht. Und im 5. Mose lesen wir auch einiges über Christus. Deuteronomium spricht klar und deutlich vom Kommen eines neuen Propheten, ähnlich wie Mose. Da heißt es in 18,15, einen Propheten wie mich wird dir der Herr dein Gott erwecken, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Sowohl das Alte Testament wie auch das Neue Testament erkennen in diesem Propheten den Messias oder Christus. Stellen, die das belegen, habt ihr dort stehen. So. Kapitel 8, der Sonnenuntergang, Mose. Mit 5. Mose halten wir auch einen letzten Blick oder einen vorletzten Blick, aber dazu kommen wir gleich, auf Mose. Und wir können ihn bewundern. Wir haben wie viele Jahre eines Mannes kennengelernt? 120, genau, also wir haben jetzt nicht jedes Jahr erlebt mitbekommen, aber wir haben 120 Jahre eines Mannes kennengelernt. Und hier erleben wir ihn an seinem Lebensabend. Ihr könnt noch mal in die Lektion 2 aus Bibelkunde nachgucken, auf Seite 3, da gab es eine kleine Abbildung, wie man dieses Leben von Mose strukturieren kann. In den ersten 40 Jahren war er Prinz in Ägypten, die nächsten 40 Jahre Hirte in Midian und den intensivsten Einblick in sein Leben erhalten wir in den 40 Jahren als Führer Israels. Und nun erleben wir sein Verhalten in den wirklich letzten Tagen dieses langen und lehrreichen Lebens. Es ist nicht falsch, wenn wir ihn gewissermaßen bewundern, und den Gott, der ihn zu einem solchen Menschen machte. Ein unbekannter Autor schrieb, nirgendwo mehr als in 5. Mose erscheint uns Mose derart ausgezeichnet, edel und praktisch. Seine persönliche Geschichte ergießt sich in großer Bedeutung und mit standhafter Erhabenheit, ruhiger Ernsthaftigkeit und zarter Überzeugungskraft, unnachgiebigem Vertrauen in die Wahrheit, Zielstrebigkeit und Selbstlosigkeit der Ziele. All dies drängt uns zu ehrfurchtsvoller Aufmerksamkeit, intensiver Sympathie und lässt uns unweigerlich der Aussage göttlicher Inspiration absolut zustimmen. Und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den Jahwe gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Mose ist eine der größten Figuren in der Bibel und der Geschichte. Er hält als einziger ein persönliches Begräbnis, Psalm 234, Begräbnis durch Gott. Niemand kennt sein Grab. Und doch, um den Leib Moses gab es Streit. Um den Leichnam. Zwischen Satan und Michael. Judasbrief, die wenigsten Leute haben den jemals gelesen, kommt plötzlich so ein Satz und alle sagen, alle Ausleger, worum geht's? Da wird einfach nur gesagt, es gab einen Streit zwischen dem Erzengel und Satan um den Leib Moses. Ich kann euch nicht mehr dazu erzählen, ich weiß nicht, was der Satan mit dem Leib wollte, aber weil Mose so klasse war, vielleicht hat er eine Sammlung oder ich weiß es nicht. Wir lernten diesen Mann als todbedrohtes Baby in einem Korb am Nilufer in Ägypten kennen. Als seine abwechslungsreiche Lebensgeschichte endet nicht, aber seine abwechslungsreiche Lebensgeschichte endet nicht wirklich in 5. Mose 34. Mensch, sind da viele Tippfehler in einem Absatz. Meine Herren, war das spät. In Lukas 39 unterredet er sich in Begleitung seines Mitknechtes Elia mit Jesus Christus. Ja? In Lukas taucht der Mann nochmal auf. Völlig verrückt. Faszinierend. Und worüber reden sie? Elia, Mose und Jesus reden über das erhabenste Thema. Den Weg, den Jesus nach Gottes Plan in Jerusalem gehen sollte. Ans Kreuz, in den Tod, der uns Vergebung bewirkt. Mose ist in mancherlei Weise ein Typus auf Christus. Beide entgingen als Baby den gegen sie geplanten Mordanschlägen. Beide waren Priester, Propheten und Führer Israels.